Make Love, Not Law. Der Rechtsstaat nach 5 pandemischen Jahren. Eine rückblickende Bestandsaufnahme. Das Frühjahr 2025 gibt Anlass, den Blick resümierend 5 Jahre in die Vergangenheit zu richten. Im März 2020 verkündeten die Weltgesundheitsorganisation und ihr folgend alle denkbaren Sub- und Parallelstrukturen den Ausbruch einer, in Anführungszeichen, Pandemie. Die damalige deutsche Kanzlerin unterstrich die Gefahrenlage mit drastischen Worten. Man solle die Lage ernst nehmen. Es handele sich um die schwerste Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges am 8. Mai 1945. Als im März das öffentliche Leben plötzlich jäh erstarb und eine Horrormeldung die andere zu jagen begann, da blickte auch ich mit Sorge aus dem Fenster. Flog da inmitten des Frühlingswindes tatsächlich ein unsichtbares, geruchloses Killervirus um die Welt, das uns alle hinwegzuraffen geeignet war? Die Störgefühle waren in alle Richtungen immens. Einerseits sprachen Autoritäten von Risiken und warnten vor der Unsicherheit. Andererseits gab es schon früh auch beruhigende Stimmen, die erkennbare Umstände zueinander nüchtern in Beziehung setzten. Was mich abseits der inhaltlichen Diskussion über die, in Anführungszeichen, pandemische Lage von nationaler Tragweite schon bald am meisten beeindruckte, war das schier nahtlose und blickdichte Bemühen in der öffentlichen Kommunikation, nur eine Wahrheit zuzulassen, nur eine Blickrichtung zu eröffnen, nur einen Sorgenton zu akzeptieren. Und alle Kritik daran, alles beschwichtigen oder beruhigen, ansatzlos rundweg zu verteufeln. Besonnenheit galt als Verantwortungslosigkeit. Alles nüchterne Fragen nach Hintergründen und nach Kontextualisierung wurde umgehend mit einschlägigen Schlagworten von den Bühnen vertrieben. Mit der juristischen Brille, die mir als professionelle Deformation unausweichlich den Blick auf die Welt prägt, sahen die Maßnahmen rundherum noch weit befremdlicher aus als bei nur natürlicher Betrachtung. Flatterbänder und Einbahnstraßensysteme in Gerichtsgängen, aus dem öffentlichen Raum verbannte Parkbänke und Bürgersteigbemalungen mit maskierten Köpfen, die bald allgegenwärtigen Desinfektionsmittelspender und der Maskenzwang. All das erschien wie ein Albtraum, eine irreale Mega-Inszenierung rund um ein menschliches Gefühl, die Angst. Doch die Mittel für das Bühnenspiel bestanden eben aus wirklichen Menschen inmitten der realen Welt. Und diese Menschen hatten gerade noch verfassungsrechtlich garantierte Rechte. Alles, was wir seit Jahrzehnten an Grundrechtsdogmatik gelernt und formuliert hatten, alles, was uns wichtig und fast heilig galt, alles, was tief verwurzelt und unerschütterlich zu sein schien, war plötzlich im Fieberwahn des Paniksturms zu Makulatur geworden. Nachdem ich meinen Mitmenschen 5 Wochen beim Leben in einer, in Anführungszeichen, Lage zugesehen hatte, die begrifflich und wörtlich offenbar keine Notlage sein wollte, sich aber alle Mühe gab, als solche aufzutreten, fand ich meine Sprache wieder und wagte eine Positionierung. Bei André Lichtschlag erschien auf Eigentümlich Frei am 22. April 2020 mein Text mit dem Titel »Öffnet endlich wieder Kaufhof und Karstadt. Warum Grundrechte stärker sein müssen als die Angst?« In den seither vergangenen 5 Jahren habe ich diesen Text wieder und wieder zur Hand genommen und mich mit der Frage beschäftigt, was davon ich zurücknehmen oder zu revidieren hätte. Und bis heute neige ich zu der Auffassung, dass der dort eingenommene Standpunkt auf der Basis etablierten Verfassungsrechts mit staubtrocken prinzipientreuer Dogmatik schlicht die angemessene Methode der Auseinandersetzung mit der Situation darstellte. Das Bundesverfassungsgericht hat, bekanntermaßen, einen abweichenden Weg beschritten. Es hielt, nach zunächst langem Schweigen, die politisch induzierten Maßnahmen für verhältnismäßig und mithin für verfassungsrechtlich legitim. In der Folgezeit fällte es Entscheidungen, die das Recht der Bundesrepublik Deutschland an ungeahnte neue Ufer spülten. Mit der Kunstfigur potenzieller künftiger Generationen wurde ein Abwägungskorrelat zu allen real lebenden Menschen der Gegenwart geschaffen, deren hier und heute fassbare Rechtspositionen nun unter einen generellen Klimavorbehalt gestellt sind. Kurz vor der Konstituierung des 2025 gewählten neuen Bundestages haben die ausklingenden Organe des abgewählten Bundestags in einer Intermezzo-Sitzung eigener Art noch rasch die Verfassung um eine wenig konturenscharfe Klimaneutralität arrondiert, deren rechtsdogmatische Bedeutung mindestens ebenso diffus daherkommt wie die, in Anführungszeichen, Lage von Tragweite, mit der Grundrechte kassiert worden waren. Die Bereitschaft der Karlsruher Verfassungsrichter, Mitmenschen, medizinisches Personal und Bundeswehrangehörige, faktisch in die Akzeptanz von medizinischen Neulandmethoden nötigen zu lassen, hat bundesrepublikanisches Verfassungsrecht umgeschrieben. Der überwiegend höflich zurückhaltende Umgang des Verfassungs- und Verwaltungsrechts, wie man ihn aus der Bonner Republik ganz überwiegend kannte, ist einem Durchstellungs- und Durchsetzungshabitus gewichen. Wer sich den Unterschied der allgemein atmosphärischen Stimmungslage verdeutlichen möchte, dem kann man empfehlen, die Performance aktueller TV-Heroen mit dem Auftritt von Robert Lemke, Hans Rosenthal oder Hans-Joachim Kuhlenkampf zu vergleichen. Die Rücksichtslosigkeiten der Lockdowns, die Verachtung Sterbender auf Palliativstationen wie auch der kleinen Kinder in Schulen oder Tagesstätten, die Ruchlosigkeit gegenüber Menschen, die ihre wirtschaftliche Existenz verloren, weil eine medial aufgeheizte Mehrheit dies für praktizierte Menschenliebe hielt, der Gleichschritt der Plakatwände und Werbesprüche, all dies war mit dem Umgangston der Vor-Corona-Republik nicht mehr zu vergleichen. Nochmals. Hätte man sich Wim Tölke als Werbeträger für eine experimentelle Arznei auf Litfaßsäulen vorstellen können? Wäre Rudi Carrell bereit gewesen, eine Altersgruppe der Bevölkerung als Pestratten oder als eiternden Blinddarm zu bezeichnen, die es aus dem Leben auszuschließen gelte? Und würde ein Gericht derartige Stimmungsexzesse zu tolerieren bereit gewesen sein, als der Bundestag seinen Sitz noch in Bonn hatte? Die vorgeschützte Wohlanständigkeit, die besser als andere zu wissen vorgibt, was für alle gut ist, malmt in Tat und Wahrheit den Respekt vor jedem anderen nieder und drückt in den Dreck, was sie zu erhöhen sich anschickt. Die Attitüde des Besserwissens und Verantwortlichseins, mit der jede Kritik, alle Bedenken und selbst nur die harmlosesten Fragen nach einer Plausibilität der Einschränkungen als widerlich und unerträglich qualifiziert werden, entschwebt in ihrer Arroganz aus der handhabbaren Sphäre nächstenliebenden Diskurses. Statt miteinander zu reden, sich Gehör zu schenken, nachzudenken und die Perspektive des anderen so ernst als möglich zu erwägen, hämmern und trümmern die Neuraffinierten dem anderen ihre Schlagworte auf den Kopf. Sicher und wirksam, wissenschaftlich erwiesen, nebenwirkungsfrei, Konsens aller Forscher. Am vorläufigen Endpunkt solcher unkritisch selbstgewisser Weltbilder stehen Urteile wie etwa das des Oberlandesgerichts Oldenburg vom 18. Dezember 2024. 5U53-24, das eine gerichtliche Tatsachenüberprüfung zur Arzneimittelhaftung dort für entbehrlich erachtet, wo eine staatliche Behörde sich zu ihr schon eine Meinung gebildet hatte. Doch wo die dritte Gewalt dergestalt offen wegzuschauen bereit ist, wenn die zweite Gewalt handelt, da ist der Verfassungsstaat in Unordnung. Der Souverän darf und muss das monieren, soll die Unruhe deswegen nicht überhand gewinnen. Denn, und das ist die psychologische Komponente der Gewaltenteilung, das rechtliche Gehör hat eine wesentliche emotionale Dimension. Wer sich nicht verstanden fühlt, wird unduldsam. Den ordnungsgemäßen Vollzug akzeptabler und akzeptierter Gesetze gerichtlich behutsam zu kontrollieren, liegt genau deswegen auch im eigenen Bestandsinteresse der Justiz. Sie hörten einen Beitrag von Carlos A. Gebauer. Nachzulesen bei Eigentümlich Frei unter ef-magazin.de. Erfrischend libertär seit 1998. Besuchen Sie Eigentümlich Frei im Netz und abonnieren Sie die Kanäle auf Telegram und X. Die Links finden Sie in der Beschreibung unter diesem Beitrag. Am Mikrofon verabschiedet sich Robert Paul.